Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. In Albanien findet der EU-West-Balkan-Gipfel statt. Was das für die Beitrittsperspektive der 6 Balkanländer bedeutet, fragen wir gleich den österreichischen Europaabgeordneten Lukas Mandl. Im Atomstromland Frankreich haben die erneuerbaren Energien so viel Rückenwind wie schon lange nicht mehr. Woran liegt das? Und wir schauen nach Italien. Hier will die rechte Regierung das Bürgergeld, das Menschen mit geringen Einkommen bezogen haben, weitgehend streichen. Wenn sich die EU-Staaten und die Westbalkanländer zum Gipfel treffen, dann gibt es viel zu bereden. Das ist auch heute in Albaniens Hauptstadt Tirana nicht anders. Russlands Krieg gegen die Ukraine steht auf der Tagesordnung. Der Schutz vor ausländischer Einflussnahme und die wirtschaftliche Annäherung an den EU-Binnenmarkt. Ja, und natürlich geht es auch um die Perspektive des Westbalkans, Teil der Europäischen Union zu werden. Und bei dem Thema gibt es viel Frust, denn die Beitrittsgespräche mit Serbien und Montenegro kommen seit Jahren kaum voran. Mit Albanien und Nordmazedonien haben sie noch nicht begonnen. Und Bosnien-Herzegowina und das Kosovo sind bisher noch nicht mal Beitrittskandidaten. Die Gründe sind vielfältig. Mal bremsen innenpolitische Konflikte auf dem Balkan die weitere Annäherung aus, mal sind es die EU-Staaten selbst. Lukas Mandl, er sitzt für die österreichische Volkspartei im EU-Parlament, ist dort Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Kenner des Westbalkans. Über die Rolle der EU auf dem Westbalkan habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen und meine erste Frage war, ob die Beitrittsperspektive der 6 Länder, ob die angesichts der vielen Probleme noch Sinn macht.
Es gehört zu den sinnvollsten Bereichen der EU-Politik, um Europa zu stärken und auch um die freie Welt zu einen, mit den 6 Westbalkanstaaten zu verhandeln und sie ganz klar auf einen EU-Integrationspfad zu bringen.
Können Sie das nochmal erläutern? Es herrscht Krieg in Europa, es gibt größere geopolitische Unsicherheit. Warum sollte die EU gerade jetzt auf diese Staaten zugehen und die Aufnahme vorantreiben?
Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Staaten schon sehr lange, schon seit Jahrzehnten auf die EU zugehen und dass die Europäische Union auch schon lange Perspektiven in den Raum gestellt hat. Aber ich will sagen, gewissermaßen Angst vor der eigenen Courage hatte in der Vergangenheit, diese Staaten wirklich aufzunehmen. Wir müssen zunächst sehen, dass diese Staaten in Summe nicht sehr groß sind. Das sind gut 20 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, aber sie sind sehr relevant geopolitisch für die Stärke Europas nach außen und für die Einigkeit der freien Welt. Warum? Weil Weltmächte, die die Konfrontation suchen, diese Weltmächte versuchen, über die Westbalkanstaaten auf Europa Einfluss zu nehmen. Da bewundere ich die klare proeuropäische Haltung der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der Westbalkanstaaten. Das wird regelmäßig gemessen im sogenannten Balkanbarometer. Und auf dieser Basis scheint es mir wichtig zu sein, dass Europa auch weltweit beweist, dass es fähig ist, auf europäischem Boden Zukunftsperspektiven für alle Europäerinnen und Europäer zu schaffen.
Weltmächte, da geht es natürlich um Russland und China, die ihren Einfluss dort immer wieder versucht haben auszubauen. Diese Verhandlungen mit einigen Westbalkanstaaten haben schon begonnen, mit anderen noch nicht. Fakt ist, es dauert alles Jahre. Andererseits hat die EU auch eben wichtige Voraussetzungen, Stichwort Rechtsstaatlichkeit, um Mitglied zu werden. Was spricht dagegen, das in Ruhe zu machen?
Die von Ihnen genannten Staaten, Russland und China, spielen da eine Rolle, aber auch beispielsweise die Türkei sowie auch kleinere arabische Staaten spielen eine Rolle, wenn es um Einflussversuche auf dem Westbalkan, aber Richtung ganz Europa geht und hier den europäischen Geist, die europäischen Werte zu festigen, scheint mir wichtig zu sein aus den vorhin genannten Gründen. Wir haben auch das Thema Migration, das ich ansprechen möchte. Der Balkan, der Westbalkan ist eine potenzielle Migrationsroute und dort die irreguläre Migration zu bekämpfen, das Schlepperunwesen zu bekämpfen, die organisierte Kriminalität in diesem Bereich entsprechend zu bekämpfen, das ist ein weiterer Punkt, der auch in Tirana heute beim Westbalkan-Gipfel Thema sein muss und ganz sicher Thema sein wird. Man muss sehen, dass die Europäische Union zu den attraktivsten Teilen der Welt gehört. Aber anders als andere attraktive Teile wie Kanada, wie die USA, wie Australien, hat Europa noch kein funktionierendes System, um mit Migration umzugehen. Übrigens sind die 6 Westbalkanstaaten auch sehr unterschiedlich zu sehen. Sehr problematisch ist ganz sicher die serbische Führung. Sie haben Rechtsstaatlichkeit angesprochen. Da gibt es ganz große Bedenken nach innen. Und natürlich auch die geopolitische Rolle Serbiens gegen die unblutige Verteidigung, gegen den blutigen Angriffskrieg, sprich die Sanktionen und gleichzeitig mit freundlichen Kontakten zu Putin, Russland. Das ist völlig inakzeptabel und das wird ganz sicher auch adressiert werden müssen, wenn man ehrlich miteinander spricht beim Westbalkan-Gipfel in Tirana.
EU-Kommission hat ja erst gestern auch nochmal einen Aktionsplan vorgelegt, um diese illegale Migration über den Westbalkan einzudämmen. Sie sitzen im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments. Dieser hat Ende November eine Pressemitteilung veröffentlicht und gefordert, den Erweiterungsprozess zu vereinfachen. Was sind die Vorschläge?
Ich würde noch weitergehen und sehr deutlich sagen, die alte sogenannte Beitrittsmethodologie ist gescheitert. Administrativ, bürokratisch, Kapitel für Kapitel abzuhandeln, ohne genau zu sehen, in welche Richtung sich Gesellschaften oder auch staatliche Führungen entwickeln am Westbalkan, das ist ganz offensichtlich gescheitert. Die Geopolitik hat uns überholt gewissermaßen. Deshalb verlange ich, dass wir jenseits des bürokratischen Zugangs, des Verhandelns von Kapitel für Kapitel, auch eine politische Dimension schaffen, in der wirklich ein klares Datum entwickelt wird und die Westbalkanstaaten wirklich mit Entschiedenheit in die Europäische Union integrieren.
Wie soll diese Europäische Union mit 30 Staaten oder mehr dann funktionieren? Die Entscheidungsfindung ist ja jetzt schon schwierig genug.
Das ist eine sehr entscheidende Frage. Wir leben noch immer mit dem jüngsten EU-Vertrag als dem von Lissabon von 2009. Und da wird es wichtig sein, dass wir Vertragsänderungen schaffen, eine Vertragsreform, einen neuen EU-Vertrag. Wenn Sie mich fragen, auch das gehört zu Courage und Leadership, das zu wagen. In manchen Hauptstädten der Mitgliedstaaten will man nicht einmal den Begriff der Vertragsänderung hören. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das besonders im Feld der sogenannten verpflichtenden Einstimmigkeit aller Mitgliedstaaten, die in manchen Politikbereichen verlangt ist, zum Beispiel auch im Bereich Außenpolitik, was dann die EU blockiert, zum Teil um Jahre zurückwirft oder Entscheidungen so schwach und soft ausfällen lässt, dass die Europäische Union im geopolitischen Konzert nicht mitspielt. Das liegt an dem schwierigen Entscheidungsprozedere. Die Bürokratie macht sich also nicht nur in der Methodologie der Erweiterung, in Erweiterungsverhandlungen bemerkbar, sondern auch nach innen.
Ganz kurz noch zum Schluss. Rechnen Sie damit, dass in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, die Westbalkanstaaten Mitglied werden der EU? Ja oder nein?
Ich bin Optimist. Ich bin zuversichtlich, dass die Europäische Union es schaffen wird, die Westbalkanstaaten zu integrieren. Generationen vor uns in der Politik und in der europäischen Bevölkerung haben es geschafft, Zukunft zu ermöglichen. Unsere Generation muss und wird das auch schaffen. Und dazu gehört die Integration der 6 Westbalkanstaaten.
Die Westbalkanstaaten wollen in die EU. Was die Union tun muss, damit das klappt, darüber habe ich mit Lukas Mandl gesprochen, ÖVP-Europaabgeordneter. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Frankreich war bisher nicht bekannt dafür, Vorreiter bei den erneuerbaren Energien zu sein. Im Gegenteil, die Statistiken zeigen, dass das Land im europäischen Vergleich hinterherhinkt beim Ausbau von Windkraftanlagen und Solarpanelen. Das ändert sich jetzt aber langsam. Vor kurzem wurde in Frankreich der erste Offshore-Windpark eröffnet und seit gestern beschäftigt sich auch das Parlament in Paris mit einem Gesetzesprojekt, das den Ausbau der erneuerbaren Energien stark vorantreiben soll. Hintergrund ist der Klimaschutz und natürlich auch die aktuelle Energiekrise, die auch an Frankreich nicht spurlos vorbeigeht. Susanne Krause über den neuen Rückenwind für die erneuerbaren Energien in Frankreich.
Im Februar kündigte Staatspräsident Emmanuel Macron erstmals an, die Kapazitäten im Bereich erneuerbarer Energien deutlich aufzustocken. Er versprach Subventionen in Höhe von 1 Milliarde Euro für die Entwicklung neuer Technologien. Mitte September, bei der Einweihung des ersten einheimischen Offshore-Windparks an der Atlantikküste vor Saint-Nazaire, legte Macron nach.
Et on a d'ici 2050 une feuille de route qui est claire.
Der Routenplan für den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2050 ist klar. Bis dahin müssen über 100 Gigawatt Kapazität installiert werden, darunter 40 Gigawatt offshore, das bedeutet 50 Parks. Wir müssen im Vergleich zu früher doppelt so schnell vorankommen, mindestens. Mit dem nun diskutierten Gesetzesprojekt zur Beschleunigung des Ausbaus von Solar- und Windkraft will die Regierung einen Gang höher schalten. Ein Notfallplan, geschuldet der aktuellen Energiekrise in Europa sowie der Tatsache, dass derzeit knapp die Hälfte der französischen Atomkraftwerke vom Netz ist, wegen regulärer Wartungsarbeiten oder wegen technischer Probleme. Vor allem aber ist Frankreich das einzige EU-Land, das die EU-Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht erreicht hat, sagt Adeline Mathien. Sie ist Energieexpertin bei France Nature Environnement, dem größten Umweltverband Frankreichs. Französisches Ziel war, 2021 beim Stromendverbrauch knapp 24% aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. De facto sind es gerade mal 19%. Deshalb verlangt die EU-Kommission 500 Millionen Euro Bußgeld. Angesichts des Verzugs dürfte es zudem für das Land schwer sein, die für 2030 gesteckten Ziele zu erreichen. Beim jüngsten Jahrestreffen der französischen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen stieß Macrons neuer Kurs auf großes Echo. Dort hieß es: Seit 10 Monaten habe sich politisch mehr bewegt als in den 15 Jahren zuvor. Das Gesetzesprojekt sieht vor, beim Bau von Wind- und Solaranlagen bürokratische Hürden zu verringern, die Planung landesweit zu verbessern, neue Standorte insbesondere für Photovoltaikanlagen aufzutun. So sollen ab kommendem Sommer Betreiber von Parkplätzen mit mehr als 80 Stellplätzen verpflichtet werden, auf der Hälfte der Fläche Solardächer zu installieren. Die größte französische Einzelhandelskette Leclerc hat damit schon im Oktober 2021 begonnen. Der Parkplatz ihres Einkaufszentrums in der Auvergne im Zentralmassiv wurde mit 22.000 Quadratmetern Solardach versehen, sagt der lokale Geschäftsführer Jean-Paul
Auger.
Ein Drittel des Stroms zapfen wir für den Eigenbedarf ab. Das wird unsere Stromrechnung deutlich senken. Der Rest geht ins Stromnetz. Die Menge entspricht dem Bedarf von 1.000 Haushalten. Bis 2025 will der Leclerc-Konzern insgesamt 200 Supermärkte mit Solardächern ausrüsten. Gut 100 Projekte sind schon abgeschlossen, weitere 80 im Bau. Auch Privathaushalte setzen verstärkt auf eigene Solaranlagen. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres wurden 100.000 neue Netzeinspeisungen registriert. Eine Rekordzahl. Zwar fährt Staatspräsident Emmanuel Macron mit seinem Wunsch, bis zu 14 neue Atomkraftwerke zu bauen, energiepolitisch noch zweigleisig. Zwar sind die konservative Partei Les Républicains und der rechtsradikale Rassemblement National strikt gegen die erneuerbaren Energien. Dennoch hat die grüne Energie dieser Tage in Frankreich mehr Rückenwind denn je.
In Frankreich nimmt der Ausbau der erneuerbaren Energien Fahrt auf. Ein Beitrag war das von Susanne Krause. Es war ein Prestigeprojekt der ehemaligen 5-Sterne-Regierung in Italien, die Einführung des Bürgergeldes 2019. Das sollte Menschen mit geringem Einkommen helfen und es sollte dabei helfen, arbeitslose Menschen wieder in den Job zu bringen. Aber der rechten Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist das Bürgergeld ein Dorn im Auge. Deswegen soll es bis 2024 weitgehend abgeschafft werden. Allein rund 400.000 Familien könnte das treffen. Welche neuen Unterstützungsleistungen es geben könnte, auch das ist bisher nicht bekannt. Unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz hat sich das Bürgergeld, wie es gewirkt hat bisher und das Problem der Arbeitslosigkeit in Italien nochmal genauer angeschaut.
Die Soziologin Chiara Saraceno bekommt oft Briefe von ihren Mitbürgern. Gestern hat mir ein 50-Jähriger geschrieben, seit 10 Jahren suche ich Arbeit und finde keine. Ich schreibe einen Lebenslauf nach dem anderen und keiner antwortet. Ich lebe in einer Stadt im Süden, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist. Wer will mich? Wer stellt mich an? Obwohl ich Buchhalter bin, also nicht einmal jemand ohne Bildung. Der Mann erhält momentan Bürgergeld, doch bald ist damit Schluss. Das hat vor kurzem die Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beschlossen. Ihrer Ansicht nach hat es nichts gebracht. Ich weise leise darauf hin, dass es Menschen gibt, die es seit 3 Jahren bekommen, ohne eine Pause. Es hat also offensichtlich nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Tatsächlich war das Bürgergeld 2019 vor allem eingeführt worden, um Menschen, die wenig Einkommen haben und arbeitslos sind, einen Job zu vermitteln. Es war das große Projekt der Fünf-Sterne-Bewegung. Doch die Reform wurde nie sinnvoll umgesetzt, meint Soziologin Saraceno. Das Problem Italiens ist, dass es keine aktiven Maßnahmen gibt. Es geht nicht nur darum, das Angebot und die Nachfrage an Arbeit zusammenzubringen. Daneben braucht es Ausbildung, Orientierung, Monitoring, Beratung und natürlich weniger Bürokratie. Wir wissen ja auch, umso niedriger die Qualifikation eines Menschen ist, umso mehr braucht es, um die Person auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Wer momentan berechtigt ist, das Bürgergeld zu bekommen, erhält monatlich bis zu 780 Euro. Bei Familien sind es bis zu 1300 Euro. Mehr als 400.000 Familien könnten nächsten September vom Wegfall der Leistung betroffen sein, da bei ihnen keine minderjährigen Kinder, Ältere über 60 oder Behinderte leben und damit sofort jegliche Hilfe entfällt. Denn die Regierung geht davon aus, dass Menschen, die arbeiten können, auch einen Job bekommen und damit nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Dagegen läuft die Opposition Sturm. Fünf-Sterne-Chef Giuseppe Conte betont, dass es sich nicht um einen Fehler handle, wenn man am Rande der Armut stehe. Meloni behandelt Menschen und Familien wie Zahlen auf einem Taschenrechner. Hinter diesen Zahlen stehen Leben, Menschen, Familien, Geschichten, die schiefgehen und die es nicht schaffen. Gerade in Italien, das zeigen viele Erhebungen, könnten bald noch mehr Menschen von Armut betroffen sein. Die Inflation treibt die Preise nach oben, auch für Energie muss mehr ausgegeben werden. Doch die Löhne sind in dem Mittelmeerland in den vergangenen Jahrzehnten kaum gestiegen. Deshalb reißen höhere Ausgaben ein noch tieferes Loch. Vor allem im Süden, dem Mezzogiorno, ist das Risiko hoch, in die Armut abzurutschen. Fällt das Bürgergeld ab 2024 ganz weg, gibt es kaum mehr staatliche Hilfen. Die Regierung Meloni will zwar auch danach diejenigen unterstützen, die nicht arbeiten können, aber konkrete Pläne hat sie noch nicht vorgestellt. Für Soziologin Saraceno ist das nicht nur unmenschlich, sondern auch kurzsichtig. Denn die Armut, so die Befürchtung, könnte über mehrere Generationen vererbt werden. Wenn die Familien kleine Kinder haben, gehen wir auch das Risiko ein, dass die Armut weiter vererbt wird. Das nutzt niemanden unter dem Gesichtspunkt des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der öffentlichen Ordnung und auch langfristig ist das keine gute Investition. Denn diese Menschen werden öfter krank und brauchen mehr Unterstützung. Das ist nicht gut.
Die rechte Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni will das Bürgergeld nun abschaffen. Elisabeth Pongratz berichtete für uns aus Italien. Das war es mit Europa heute. Besten Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.